Okay, herzlich willkommen zum Coole Bude Podcast mitten aus Berlin Mitte. Heute mit Christian Daniel.
Und Quang Tran, und wir sind heute in einer richtig coolen Bude bei dpa, bei Lutz Grimm.
Hallo Lutz.
Hallo Lutz. Ja, herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf.
Wunderbar.
Und herzlich
schön, dass
willkommen.
Das klappt. Okay, steigen wir gleich kalt ein. Lutz, wir haben gerade schon ein bisschen im Vorgespräch und waren auch gleich im Vorgespräch mitten in den Themen, die uns hier bei diesem Podcast interessieren. Vielleicht ganz kurz, wer bist du, wo kommst du her, wie bist du eigentlich in diese echt spezielle Branche auch reingekommen?
Ja, Lutz Grimm, ich weiß gar nicht mehr, wo ich herkomme, weil ich nichts anderes mehr kann. Also ich mache praktisch Marketing oder Branding für Immobilien seit über 20 Jahren.
Wow.
In Berlin, glaube ich, seit 98, und denke ich mal so, dass ich so 2-3 Evolutionsstufen in der Immobilienmarketing- oder Branding-Entwicklung mitgemacht habe.
Ja. Definitiv, dann hast du alles Gute, aber auch alles Schlechte mitbekommen, was in den letzten 20 Jahren hier so in Berlin abging. Ja. Wofür steht TPA?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wir haben 10.000 Euro für einen Berater ausgegeben, der uns das dann gesagt hat. Und der hat dann gesagt, TPA heißt The Property Agency. Die Abkürzung auch gleich mal bei der Flasche Wein,
okay.
Was es ursprünglich hieß. Aber wie gesagt, gute Berater können einem das dann erklären. Und seit 10 Jahren heißen wir The Property Agency.
The Agency, okay.
Okay. Also ganz kurz, ne, ja? Für mich, ich bin ja quasi der Außenstehende aus der Branche, der das so durch die rosa Werbebrille sieht. Also ihr habt quasi diese Abkürzung vorher euch ausgedacht?
Nee, das war mal, ist eine längere Geschichte, erzähl trotzdem ganz kurz. Also wir hatten mal ausschließlich für einen Kunden gearbeitet, für ein Kölner Immobilienentwicklungsunternehmen, und hatten eigentlich gar keinen eigenen Namen. Wir hießen dann, angemeldet waren wir unter IMA Immobilienmarketing. Mhm. Und da rief mich ein alter Kontakt an, als ich noch für andere Branchen gearbeitet habe, und hat gesagt, Mensch Lutz, wir haben einen Pitch, ihr müsst unbedingt mitmachen. Und ihr seid bei so einem Maschinenbau, und da war ich damals so Maschinenbau-Crack. Und ich sag, okay, alles klar, müssen es bestätigen, dass wir bei dem Pitch mitmachen. Und habe ich natürlich gesagt, können wir natürlich nicht mit dem Briefbogen Immobilienmarketing machen. Dann rief ich einen der Kreativen an und habe gesagt, pass auf, Yves, wir brauchen mal ganz schnell irgendeinen Briefbogen Werbeagentur. Scheißegal, was da draufsteht. Einfach nur eine Bestätigung, schick's einfach raus, eine Bestätigung, dass wir beim Pitch mitmachen. Dann komme ich zurück ins Büro, und da steht dann drauf, The Promo Agency. Und ich hab gesagt, Yves, was ist denn das für ein Quatsch? Ich hab gesagt, für eine Werbeagentur.
Okay.
So, ne, kurze, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben den Pitch natürlich gewonnen. Dann haben sie gesagt, komm, scheißegal, fragt eh kein Mensch, TPA. So ist TPA entstanden, und es fragt natürlich jeder. Und da haben wir interne Wettbewerber ausgelobt, was könnte denn TPA heißen. Und da war von teure Provinzagentur über Tricky People Association, bis dann der Berater eben sagte, The Property Agency.
Obwohl eine teure Provinzagentur auch wirklich teure echt Provinzagentur gefällt mir. Also das ist
gut. Das ganz war unser Favorite.
Ja, absolut, kann ich mir gut vorstellen. Ja.
Aber das ist sehr lustig. Das ist sehr lustig, ja.
Was mich interessieren würde, wann stoßt ihr zu so einem Projekt? Ab wann ist bei euch der Punkt, oder wann hättet es ihr am liebsten, dass jemand zu euch kommt und sagt, pass auf, ich habe hier ein cooles Haus, tolles Grundstück. Ja. Ja. Was kann ich damit machen?
Ja, mittlerweile ganz, ganz früh. Ne? Also da wir natürlich in den 20 Jahren, gerade in Berlin, aber auch Deutschland, ein bisschen Ausland, denke ich mal schon einfach von der Bandbreite der Projekte schon sehr gut kennen. Also wir haben in den letzten 20 Jahren bei uns mal gecheckt, knapp 600 Projektentwicklungen begleitet. Wow. Dadurch kennst du natürlich mehr Projekte als ein Architekt, als ein Vertrieb, als ein Projektentwickler. Und dadurch kommen die Leute natürlich sehr, sehr früh, weil wir relativ früh eine Indikation geben können, in welche Richtung kann so ein Projekt gehen. Das heißt, wir haben oft Projekte, wo praktisch oft ein B-Plan-Verfahren ist oder wo der Architekt noch nicht mal feststeht. Das ist ein großer Vorteil, weil ein wichtiger Wertschöpfungsbestandteil bei uns ist wirklich Produktstrategie, dass wir Produktideen, Architektur, Benchmarking, Zielgruppenanalysen, Trendforschung mit einfliegen lassen bei der Produktgestaltung. Und da eigentlich ganz früh der Nachteil ist, dass die Prozesse natürlich dann sehr, sehr lange dauern. Also weiß man selber, ich meine, du bist selber Developer,
genau.
Du weißt es.
Das geht über Jahre.
Ja, gerade wenn man in Berlin und Potsdam unterwegs ist und die Arbeitsweise der Verwaltungen kennt, weiß man, dass zwischen der Idee und dann vielleicht auch dem Branding und der Realisierung dann halt schon mal ein paar Monate bis manchmal Jahre vergehen. Und das ist dann, das Feuer am Brennen zu halten über diese Zeit, ist natürlich dann oft eine Herausforderung.
Ja. Ja, na, ich kenn's, ich kenn's aus der Werbebranche und dann am Ende muss dann doch alles relativ zügig dann plötzlich gehen.
Das Momentum zu erhalten, haben wir die.
Genau.
Jungformat-Jungs, das Momentum.
Ja, Jungformat, genau. Jungformat, der John Remy hat ja auch um die Ecke hier sein Quartier jetzt bezogen, ne? Genau. Genau. Aber, ihr beide seid da schon voll im Spiel, so, ne? Vielleicht für die Zuhörer, die, jetzt auch erst dazustoßen, vielleicht erklärst du mal ganz kurz, was die TPA, die es heute ist,
genau.
Ja, und nicht der Briefbogen, was die einfach heute machen, so einmal allgemein. Ja.
Also bei uns steht dann auf der, ich habe neue Visitenkarten gerade gekriegt, da steht dann auch drauf Real Estate Brands, also wir heißen TPA Real Estate Brands GmbH. Wir entwickeln Immobilienmarken. Da sagt man, okay, warum geht man da nicht zur normalen Markenentwicklungsagentur? Weil eine Immobilienmarke komplett anders funktioniert als eine Marke. Wir haben hier gerade Afri-Cola vor uns stehen, zum Beispiel für eine braune Brause. Ne? Bei einer Afri-Cola-Flasche ist eigentlich völlig egal, was da drin ist. Dort ist der kommunikative Markenwert das Entscheidende, ob du ein Produkt kaufst oder nicht. Bei einer Immobilie ist es komplett anders. Da ist es nicht der kommunikative Markenwert, weil die Marke oft ja nicht reproduzierbar ist und damit auch nicht die Wahrnehmung hat. Sondern da geht's darum, die Idee, das Konzept einer Immobilie zum Leuchten zu bringen. Das heißt, erstmal ist es ein Haufen Steine mit einer Adresse und unser Job ist es praktisch früh bei der Produktentwicklung, dort das Fünkchen zum Überspringen zu bringen, die Steine zum Leuchten zu bringen und dieses Konzept, was vielleicht auf der Lage bauen kann, vielleicht auf der Architektur, dass du einen Star-Architekt hast. Oft sind es aber viele kleine Mosaiksteinchen und wenn du die zusammensetzt, auf einmal strahlt's. Und dieses Strahlen, diese Begehrlichkeit zu schaffen, das ist im Wesentlichen unser Job. Das dabei natürlich Filme, Präsentationen, Bücher, Websites, Showrooms daraus kommen. Das ist dann nur die Ausführung, das alles Entscheidende ist, was ist die Idee und wie bringst du diese Idee eines Ortes, eines Gebäudes zum Leuchten.
Ja, vor allem auch, dass es wirklich auch jeder halt sofort versteht. Ja?
Also das ist unser Job.
Cool.
Ich find das super interessant. Also ihr gebt quasi der ganzen Geschichte der Architektur, gibt ihr quasi auch so eine Story quasi. Ja. Also oder quasi, eigentlich verstehe ich das so, dass ihr diese Story dann darin auch entdeckt, ne? Weil oft ist es ja so, dass so ein Immobilienprojekt ja eigentlich schon alle Faktoren dafür hat, so. Man muss sie eigentlich nur noch freilegen und dann entdeckt man eigentlich so das Ding so dazu. Ne?
Und bei Architekten ist halt oft, ich hoffe, dass die Zunft uns jetzt nicht zum Teufel schickt, ist es so, dass sie halt oft sehr, sehr akademisch rangehen. Ne? Also gerade deutsche Architektur ist sehr akademisch, sehr, sehr ernst auch oft, ne? Konzeptionell. Und bei, ich sag mal, amerikanischen Architekten, Liebeskind hatten wir vorhin mal im Vorgeplänkel erwähnt, da ist das anders. Ne? Mit denen, da merkst du nicht mehr, wer ist jetzt der Marketingmann und wer ist der Architekt, sondern entwickelt man gemeinsam eine Idee, die halt ein Bild spielt, wo du sagst, okay, alles klar, will ich haben oder nicht.
Also das funktioniert doch wirklich dann im Idealfall, Architekt und Marketing arbeiten zusammen und ihr habt Einfluss auf die Architektur und die Architektur hat vielleicht Einfluss auf euer Marketing.
Also wir immer interdisziplinäre Prozesse, also ne, jeder darf jede Idee haben und das funktioniert eigentlich nur mit einem interdisziplinären Team, also so mit kollektiver Intelligenz.
Okay, das ist.
Und da ist so. Und am Ende weiß man es nicht mehr. Also, es ist eigentlich, ich sag mal, du fragtest, ne, zu welchen Phase steigen wir ein? Das ist eigentlich das Ideal. Also, dass du wirklich sagst, Workshop, erstmal Positionierungsworkshop, was ist das Produkt, gemeinsames Verständnis dafür, was ist die Zielgruppe? Und dann eigentlich daraus schon zu sagen, okay, erstmal die Köpfe zusammenzuschrauben und zu sagen, welches Bild, die Bilder abzugleichen. Und dann daraus praktisch gemeinsam die. Ja, die Idee ist ja da, man muss sie bloß das Bild praktisch freilegen, dass die jeder sehen kann und jeder versteht, das ist der Job.
Cool. Ja. Ein bisschen so
also inspiriert, aber wir sehen uns schon auch als Inspirator von Produkt. Also wenn wir sagen Produktstrategie, sind wir natürlich kein Entwickler, der jetzt das ins Detail geht, sondern Sparringspartner, kreativer Sparringspartner, der schon den Anspruch hat, Produkt zu inspirieren. Und ich glaube, das gelingt uns auch ganz gut.
Ja. Kann ich bestätigen. Passt.
Danke.
Ja. Was mir besonders auffällt, eure Website. Fand ich sensationell.
Ich glaube, die ist abgeschaltet.
Nee, sie war noch vor zwei Stunden.
Ja, okay, alles dann, wir haben nur noch eine Slideshow. Wir haben nämlich das technische Ding, wo irgendwie...
Ich finde sie genial. Oh, weil sie wirklich das absolut Wesentliche widerspiegelt. Ja. Also eure Arbeit, kurz, prägnant, auf den Punkt gebracht. Ich war vor zwei Jahren in Japan und dort ist Reduktion ein ganz großes Ding. Also das heißt, dort die Kunst des Weglassens. Ja. Das habt ihr damit geschafft. Ich wüsste an eurer Stelle nicht, ob ich sie wirklich abschalten würde.
Wir haben unsere eigentliche, also wir hatten auch eine kleine Geschichte dazu. Der Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Also wir schreiben an unserer eigenen Positionierung und Website und Inhalten und Strategien, schrauben wir natürlich permanent irgendwie rum. Es ist ein permanenter Veränderungsprozess. Und jedes Jahr zur Expo Real, also die wichtigste deutsche Real Estate Show, Messe, sagen wir, jetzt muss eine neue Website umgehen. Wir haben es nie geschafft, das hinzukriegen. Und ich habe dann irgendwann, jetzt letztes Jahr, habe ich gesagt, du ganz ehrlich, wenn wir jetzt nicht das irgendwie eine neue Website haben, dann werden wir nie, schalte ich das komplett ab und es gibt gar nichts mehr. Und dann haben wir als Schnellschuss praktisch diese Slideshow, die praktisch ungefähr 3% des eigentlichen Inhalts, der drauf sollte, widerspiegelt, gemacht. Und man merkt, viel mehr braucht man eigentlich gar nicht. Nee, weil absolut man muss nicht alles erklären.
Nee, weil man ist wirklich total angefixt. Also man sieht es und man hat Lust auf mehr. Ja. Man will den Hörer in die Hand nehmen, anrufen und hat mir wirklich gut gefallen.
Danke.
Und ich würde es wahrscheinlich nicht ändern.
Leo wird sich total freuen, weil das sagt mir das auch.
Definitiv.
Sehr gut.
Ja, okay. Was mich interessiert, ist Social Media, Facebook, Instagram sind mittlerweile extrem große Kanäle, sind Meinungsbildung geworden.
Ja.
Bei vielen großen Projektentwicklern und auch Maklern ist das Thema immer noch nicht angekommen. Ist das bei euch ein echtes heißes Thema, wo ihr sagt, okay, das braucht man heute?
Also ist auf jeden Fall ein Thema, klar. Ne? Also das ist so eigentlich passiert, hat man gesagt, was ist die beste Form der Kommunikation, ist Mouth-to-Mouth, Talk-of-Town zu sein. Und wenn du über Empfehlungen, sind die guten Projektentwickler, egal ob du im Office-Gewerbebereich bist oder noch mehr bei Wohnen, Eigentumswohnungen, die besten Kunden kommen über Empfehlungen. Und digitale Medien professionalisieren einfach dieses Empfehlungsthema. Also das heißt praktisch, wenn dir irgendjemand ein Like zu irgendetwas schickt, weil zur Zeit, wo viel Geld unterwegs ist und keinen Hafen findet, ist es ja so, dass auf einmal dieses Interesse an Immobilie als Invest oder auch als Sammlerstück, hatten wir uns vorhin darüber unterhalten, deutlich gestiegen ist, also auch in einer breiteren Schicht. Und damit sind natürlich Empfehlungen, die digital viel besser funktionieren, als wirklich über Mund zu Mund oder über das Telefon, ist es natürlich wahnsinnig wichtig. Was wichtig ist und was viele nicht haben, du musst halt was zu erzählen haben. Also so, nur wenn du sagst, ich will Mund-zu-Mund-Propaganda machen, dann musst du erstmal was erzählen können darüber. Also Inhalte. Und du musst natürlich das aktiv gut managen. Und da ist oft so, dass man sagt, sind Anbieter schon bereit, so tief auch in Strategie reinzugehen, um das zu tun. Aber da gibt es Unternehmen, mit denen wir ganz, also die wirklich so die digitalen Marktführer sind und auch von den Köpfen her, also so die Best Performer, die sich gerade ganz gut aufstellen und die in dem Bereich wirklich das zu professionalisieren. Also weg von dem Plattformangebot, ne, der großen Immobilienplattformen, die für uns immer so ein bisschen wie ein schlecht gemanagter Wühltisch sind. Ne?
Gutes Stichwort, kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Ich habe Facebook, ich habe es ganz banal genutzt für meine eigenen Projekte. Wir haben das einfach als Bautagebuch genommen.
Ja.
Und das kam unglaublich gut an. Alle unsere Käufer haben es regelmäßig frequentiert. Also die Zugriffe gingen dann wirklich sprunghaft nach oben. Es waren immer die gleichen, es wurde immer kommentiert.
Ja.
Und ich habe wahnsinnig gutes Feedback bekommen, dass die Leute einfach gesagt haben, also okay, wir wissen, was hier läuft. Mhm. Und der Kran ist aufgebaut oder der Rohbau steht. Klar. Das wussten die 1:1.
Ja, das zeigst du halt auch gern mal, ne?
Genau.
Und das zeigst du natürlich, guck mal hier, mein Haus im Rohbau ist fertig. Genau, und das Foto, teilst zack, du natürlich auch an deine Freunde.
Die waren alle krumm und schief. Klar. Und das hat sich wirklich massiv nachher groß entwickelt. Und Wir werden es auf jeden Fall wieder machen. Ja, cool. Und ist natürlich, wenn da nichts zu bauen gibt, dann fehlt manchmal so ein bisschen der Content, aber gut, da arbeiten wir noch dran.
Ja, ja, aber das finde ich wirklich interessant, weil also auch auf meiner Seite irgendwie so die ganzen Marken gehen ja darauf ein, dass sie jetzt in die Welten quasi eintauchen von ihren Konsumenten. So, ja. Also ich habe jetzt letzte Woche haben wir groß abgeschlossen für Fanta ein Projekt, wo wir mit einem YouTube-Influencer gearbeitet haben, der hieß Julian Bam. Mhm. Das ist irgendwie eine ganz große Nummer. Ich habe dann auch erst lernen müssen, dass heutzutage irgendwie das MTV nicht mehr MTV ist, sondern YouTube. Ne? Ja. Und es gibt auch keine Boybands mehr, sondern die Boybands heute, das sind dann halt YouTuber. Mhm. Also um die 20, ein bisschen schick, ein Tattoo. Und das fand ich aber extrem interessant, so, weil das so eine Welt ist, in die ich zum Beispiel gar nicht mehr drin bin. So, ja? Und für mich würde es total interessieren, wie das jetzt in dem Bereich Immobilien so funktioniert, so, ja. Weil was ich jetzt so als Außenstehender halt sehe, ist, ich gehe abends durch meine Facebook-Timeline, ja, und werde halt getargetet vom Algorithmus, männlich, gewisses Alter, da steht jetzt demnächst eine Wohnung an, also kriege ich all die Projekte, unter anderem halt auch Sapphire, dann halt auf die Timeline geliefert, so, ja. Und denke mir, okay, das ist ein hübsches Haus, die nächste Visualisierung, hübsches Haus, aber der Trigger war für mich jetzt bis jetzt noch nicht da einfach mal raufzuklicken, so, ja. So. Während ich dann aber gesehen habe, irgendwie, wenn dann Sachen so offen gespielt wurden und man das Gefühl hatte, da zieht man selbst ein Value draus, wenn man das so zieht, ja, ein Artikel zum Beispiel zur Architektur in Berlin oder sonstiges, dass ich dann drauf getriggert wurde und dann eingestiegen bin, so, ja, so, das ist so meine Konsumentenerfahrung.
Ja. Meinst du, dass es über einen größeren Kontext kommt?
Ja.
Und,
es ist ja quasi zwei Sachen. Also wenn du halt Social angehst und behandelst das wie ein Prospekt, ja, das heißt irgendwie, da ist ein Flyer und jetzt packe ich da mein Bild halt irgendwie hin und da ist eine bestimmte Visualisierung. Das ist die eine Methode. Oder du gehst halt ran, so wie wir jetzt bei Loom und sagen, okay, das ist das neue Projekt und hier ist die Bodenplatte, wir hatten einmal Sturm, hier der riesen Regenguss hier in Berlin, alle irgendwie wurden ja betroffen. Ja,
Ende Juli und die ganze Tiefgarage war geflutet, gab es erstmal ein Foto, dass man da wirklich hätte echt den Freischwimmer drin machen können, ja, weil das Wasser stand da 2 Meter hoch.
Ja. Genau, das ist natürlich ganz weit weg von der geleckten Werbeoptik, so, ne? Aber das hat die meisten Zugriffe halt gehabt, die höchste Interaktionsrate, ja, die Leute haben irgendwie uns viel Glück gewünscht, irgendwie, dass wir da die Bude wieder freikriegen. Genau, also wie behandelt ihr, merkst du, dass es da so einen Umschwung gibt oder einen Richtungswechsel? Man steckt ja so fest zwischen Corporate und Leger.
Ja, absolut. Also du hast eigentlich zwei Dinge, du hast es gerade, glaube ich, gut gesagt. Also wir teilen immer zwei Gruppen. Also einmal wirklich aktive Suchenden, die sagen, hey, ich suche eine Wohnung als Investment, als Sammlerstück oder für mich selbst zum Wohnen. Das sind die aktiv suchen, ist der kleinste Teil, nur ist die Spitze des Eisberges. Der große Teil ist natürlich alle, die irgendwie drüber nachdenken und aktiviert werden. Deswegen unterscheiden wir einmal so zwischen Lead Generation, also wie generierst du Leads? Das sind die wirklich suchen, die du irgendwo findest auf Plattformen oder eben indem du in dem Moment, wo du deine physische und geistige Reife als Mann erreicht hast, eine Wohnung kaufen solltest. So, und dann kriegst du das angeboten oder du wächst halt bei dem Interesse. Und das sind es natürlich oft Interessen über Standorte. Ein super Beispiel ist mal Interesse über Architektur und Design. Wir haben ein Projekt, das steht hier, Central Berlin, der Strausberger Platz mit der Karl-Marx-Allee, wo natürlich eine
Die alten Zuckerbäckerhäuser.
Genau, Architektur, also im Kreisel drin. Ja. Und da ging es praktisch darum, eine Immobilie zum Kulturprodukt zu machen. Das heißt, wenn du sagst, okay, das kannst du jetzt irgendwie 60 Quadratmeter mit 5,95 Euro Miete verkaufen, als Kapitalanlage für 4.000 Euro, jetzt nicht so wahnsinnig lukrativ. Oder du sagst, es ist was Einzigartiges an dem Standort. Und wie triggerst du die Leute an? Dann haben wir gesagt, okay, ein Buch, das hat der Gestaltenverlag dann in Vertrieb gegeben und verlegt, DDR Limited. Und diese Inhalte, wo du sagst, okay, wir arbeiten eigentlich ein Thema auf, nämlich Design, gutes Design made in East Germany oder im gesamten Ostblock. Und dann merkst du so, dass 50er, 60er, 70er, dass da noch richtig gute Sachen gab. Und dann haben wir dort eine Galerie unten reingemacht, eine Designgalerie, eine Wohnung reingebaut von Dr. Fischer, das war der Hugh Hefner des Ostens. Die haben wir natürlich erfunden, das war eine imaginäre Person. Und haben dessen Lebenswelten dargestellt. Wie hat denn eigentlich so im Ostblock so jemand im Luxus-Lifestyle gelebt? Und darüber hast du natürlich Content, der auf einmal Spaß macht, der viral verbreitet wird. Und so hat man dann über eine Agentur, die das praktisch den rein digital Job gemacht hat, geschafft. Ich glaube, wir haben 50.000 Follower auf der Facebook-Seite. Das ist schon mal eine Ansage.
Gibt es da noch eine Wohnung?
Ja, aber nee, ich glaube schon. Also es unglaublich ist, cooles also solche Dinge halt zu sagen, über Content-Marketing kann auch keiner mehr hören. Aber am Ende des Tages ist, schaff irgendwas, wo du meinst, dass es deine Zielgruppe interessiert und darüber schaffst du dann im Endeffekt die Begehrlichkeit deines Produktes. Ja.
Also für die Hörer kurz, wir sitzen hier gerade im Konferenzraum von TPA und vor mir ist ein wirklich schön gestaltetes Coverbuch mit Hartum Cover Central Berlin. DDR Limited.
Genau, die Fotos gibt es nachher, wir machen noch ein paar Fotos.
Genau, ja, wir packen es in die Linkliste. Gibt es davon noch eine Auflage zu bestellen oder ist die schon
also gibt's durch? Also gibt es, ich glaube, das Buch gibt es bei Amazon auf jeden Fall und sie haben sogar eine zweite Auflage gemacht, weil die erste so gut weggegangen ist. Ja. Das ist natürlich die Königsdisziplin, ne? Wenn du praktisch ein Immobilienprospekt in das Verkaufsregal von Top-Buchläden bekommst.
Hatte ich nicht auf dem Schirm. Erstes Mal gehört heute, bin völlig begeistert.
Ja. Kommt auf unsere Linkliste.
Schade, dass wir die Idee nicht hatten. Ja.
Kommt auf unsere Linkliste. Ja. Aber in dem Zusammenhang, ich komme ja aus einer Welt Werbefilm. Ja. So, ne? Also High Class, alles. Ja. Von, weiß nicht, wir haben jetzt gerade Mercedes, BMW irgendwie, die jetzt irgendwie gerade die neue 7er Serie irgendwie aufsetzen und so. Also alles das irgendwie so High Class. Andererseits haben wir jetzt auch eine Menge Viral-Formate halt gemacht. Mhm. Also auch High Class, High Class Viral, so wie gesagt, zum Beispiel diese Fanta-Geschichte oder halt auch, weiß nicht, für diverse andere Brands. Mhm. Ne? Also was wir jetzt gerade aktuell merken, ist, diese beiden Welten rasen aufeinander zu. So, ja? Also es gibt eigentlich kein Projekt mehr, wo wir halt nur noch ein TV-Format oder halt ein großes sozusagen Kino-TV-Format halt machen, sondern daraus ableitend gibt es immer noch Derivate Social. Mhm. Verschiedenste Formate, verschiedenst adaptierbar auf verschiedenste Kanäle. Ne? Und dieses Thema Content für Social ist enorm am Brennen und auch der Bedarf an Video ist enorm am Brennen. Und mich würde interessieren, wie stark ist dieser Faktor Video für euch auf dem Schirm? Also merkt ihr das, dass das besser ankommt, dass das ein direkteres Format ist?
Also es gibt ja zwei Dinge. Ne? Es gibt einmal, sag ich mal, wozu brauche ich ein Video als Format? Einmal erkläre ich natürlich sehr emotional ein Produkt, was es noch nicht gibt, über eine Animation und über ein Video. Also das heißt praktisch, wenn ich 3D-Rendering habe und fliege einmal ums Gebäude rum und einmal durch, das wird leider überstrapaziert, weil so nach 5 Minuten durch irgendwelche Flure und super designte Apartments zu fliegen, auch wenn es dich noch so sehr interessiert, irgendwann fallen dir die Augen zu. Also muss natürlich eine Story dahinter hängen und muss irgendwie eine Geschichte erzählen. Aber es geht im Endeffekt, also ein Format ist der Präsentationsfilm. Der Präsentationsfilm, den machst du natürlich in einem Showroom, in einem Gespräch, schickst jemand zu, hast auf der Website als Präsentation. Das andere, in den sozialen Medien, sind natürlich kleine Schnipsel, wo du eigentlich einfach eher kleinere Dinge und die nehmen total zu und du merkst natürlich auch, je mehr Kanäle du bespielst, umso höher wird natürlich dein Bemerkenswert am Ende des Tages und auch, zahlst ja wieder drauf ein, umso mehr Relevanz bekommt deine Website. Ja, das heißt, ne, wenn du alle Videokanäle, alle Blogs, alles Mögliche bespielst.
Instagram, Snapchat. Ich weiß nicht, ob Snapchat
der richtige Kanal dafür ist. Es bekommt eine Relevanz. Es gibt zurzeit, das ändert sich gerade, ist natürlich bei einer Branche, die anders als ihr jetzt seid, oft ein bisschen etablierter ist und ein bisschen konservativer, immer die Frage, ja, was bringt es denn eigentlich? Und solange Dinge nicht messbar waren, war es immer so, ja, nice to have, kann man machen, aber fällt es oft hinten runter. Jetzt hat digital natürlich den großen Vorteil, dass man es tracken kann, wenn man die Tools dafür hat. Und das merken wir, dass es jetzt immer mehr Relevanz bekommt, dass du sagst, okay, über welche Kanäle kommt denn welche Qualität an Interessenten? Weil es geht nicht darum, egal ob du ein Büro vermieten willst oder eine Wohnung verkaufen, dass du sagst, okay, ich will so viel wie möglich Interessenten haben, weil du beschäftigst ja einfach bloß Leute damit, sondern du sagst, welche Qualität kriege ich denn? Und wenn ich natürlich über Architekteninterview in Architekturblogs gehe und einen architekturbegeisterten Interessenten habe ich natürlich eine höhere Abschlussquote, wenn ich den über den Weg bekomme und habe eine Star-Architektur-Ikone, als wenn ich damit, Anzeigen.
Breitgeschaltet, ich sag mal so, klassischer TV-Spot, den ja wohl die noch nicht machen. Ja.
Air Berlin-Magazin.
Tausender Kontakt.
Das ist auch vorbei. Ja. Definitiv. Also halt nicht das Gießkannenprinzip, einfach mal drauf loslegen und dann schauen, ob unten was bei rauskommt.
Ja. Ja, und du musst halt agil denken. Ne? Also das Thema ist halt, ist auch ein Umdenkprozess, muss ich ganz ehrlich sagen, auch bei mir. Normal hast du immer Kommunikationsstrategie, hast deine Phasen gehabt irgendwo und hattest immer Ziele und da war ganz klar festgelegt, deine Maßnahmen, Mediaplanung. Ne? Was machst du, wo geht was hin? Das funktioniert im Netz natürlich nicht, Gott sei Dank. Dort musst, kannst du eigentlich, hast ein vages Ziel, was du definierst und näherst dich diesem Ziel immer näher an. Ne, du sendest, was weiß ich, 10 Dinge erstmal wild aus und siehst sofort, wo ist dein größtes Response drauf, wo hast du deine meisten intensivsten Reaktionen und kannst praktisch permanent eigentlich in Echtzeit nachbessern. Und das macht es halt wahnsinnig spannend. Und damit kriegst du natürlich, wenn du das tust, während dein Projekt noch in der Entwicklungsphase ist, hast du natürlich eine ganz neue Möglichkeit. Du kannst die Informationen, die du darüber kriegst, in deine Soft Skills deiner Produktgestaltung noch einfließen lassen. Aber wenn du merkst, okay, alles klar, Architektur und Design Freaks gibt's wirklich vom Volumen her, dann kann ich natürlich auch so weit gehen, dass ich eine kuratierte Inneneinrichtung zu meiner Design-Architektur-Ikone vom Architekten entwerfen lasse und damit praktisch das die Begehrlichkeit für die Zielgruppe nochmal deutlich erhöhen.
Das ging eigentlich los. Also das erste Mal habe ich das gesehen beim Yo von Stark. Das ist ja halt eine eigene Linie halt
drin. Da haben wir eine Pike auf und begleitet.
Ja. Habt ihr auch, genau. Ja. Ich habe es gesehen auf eurer coolen Website. Hat das Liebeskind auch gemacht im Sapphire? Also ich stecke jetzt nicht so tief drin im Projekt. Und
kurz für eine Hörer, die nicht aus Berlin kommen.
Ach so.
Es gibt in Berlin ein leuchtendes, im wahrsten Sinne Projekt. Das ist das Sapphire, wo dein Liebeskind der Architekt drauf war, ne, und leuchtet in dem Fall, weil es halt auch eine total abgefahrene Eckgestaltung halt hatte.
Was relativ kleines wurde. Gebäude, ne, muss man sagen. Ich sage kein Gebäude, kein Hochhaus.
Groß, als es ist.
Ja. Genau, und schafft wirklich einen bemerkenswert, wenn man so diese lange Einfallstraße nach Berlin, Müllerstraße reinkommt, nimmt man wirklich auf nur diese ziemlich monoton und auf einmal nimmst du wirklich, ja, einen
das wird, desto näher man Juwel. Kommt, desto besser wird es. Als ich das erste Mal gesehen habe, war ich noch, weiß ich nicht, so 2 Kilometer weg und das blitzte so da hinten um die Ecke und ich war relativ enttäuscht und habe gedacht, naja, ist ja nicht so doll. Ja. Also irgendwie kommt das nicht, aber man fährt näher ran und es ändert sich. Wirklich, mit jedem Meter verändert sich die Fassade und es sieht sensationell aus. Also
aber das ist
mein Lieblingsprojekt in Berlin.
Also, also man kann es mögen oder nicht, das ist immer Geschmackssache, aber auf jeden Fall ist es eine Skulptur, also eine Ikone. Ne? Also wir saßen damals auch zusammen und gesagt, okay, der Ort, der hat keine Kirche, der hat irgendwie keine Orientierung, der braucht irgendeine Ikone, die so einen Eyecatcher in dieser Straße auch bildet. Und dort ging es natürlich so weiter, dass es eine Küchenplanung von Liebeskind gibt, dass natürlich die Gemeinschaftsräume von ihm gestaltet worden sind und verschiedene Elemente von ihm in der Ausstattung mit kuratiert werden und du dann schon ein Liebeskind-Original praktisch kaufst.
Wie ist das angenommen worden? Nachher dann im Endeffekt wirklich, also wie viele Käufer haben gesagt, okay, das ist von Liebeskind, ich finde das so cool.
Ja.
Ich gehe mal davon aus, der Satz Geld spielt keine Rolle, der ist dann garantiert auch öfters gefallen, weil das ist ja dann schon relativ speziell. Wie viele haben es dann tatsächlich gemacht?
Es war ein mutiges Experiment von muss man ganz ehrlich sagen, also Experiment hören die jetzt wahrscheinlich nicht so gerne, weil das nicht bankable ist, aber es war ein mutiger Schritt, zu sagen, ich gehe auf der Straße, wo es ja viele Projekte gibt, ne? Also The Garden ganz vorne, dann Mile und was nicht alles und Living 108 und also eine Menge Immobilienprojekte, die alle relativ nah preislich beieinander lagen und da lag damals noch, stand da noch eine 4 vorne dran, ne? Und zu sagen, okay, wenn ich mit einem Star, ich könnte jetzt auch sowas bauen, Me Too, und weiß relativ kalkulierbar, wie ich das verkauft bekomme. Oder ich mache was, was einen höheren Bemerkenswert hat, eine höhere Herausforderung ist. Und ich brauche natürlich, wenn ich mit einem Liebeskind dort so eine Skulptur hinsetze, natürlich auch andere Baukosten und andere Preise. Und was wir gemerkt haben, ist, dass du damit eine unvergleichliche, sind ganz andere Käufer. Also es sind wirklich Sammlerstück, wo du sagst, ich will das einfach haben. Und wir hatten es vorher gesagt, dass bei einer Befragung zum Notartermin 80% der Käufer noch nicht klar sagen konnten, was sie mit der Immobilie machen. Ob sie selber einziehen, ob sie temporär nutzen, ob sie vermieten. Dort war dieses Haben wollen, stand ganz klar im Vordergrund. Okay. Und es waren jetzt aber keine Architekturfreaks, so im Wesentlichen. Natürlich schon Leute, die aus einem Milieu kommen, wo Bau- und Gestaltungskultur schon eine Rolle spielt. ich wage auch mal zu behaupten, das haben wir jetzt nicht getrackt, dass der große Teil bei Liebeskind, wenn, an irgendwas wahrscheinlich an der Handtasche gedacht hat, als an Architektur. Die, also der Bekanntheit, ja. Aber das Learning darüber natürlich, dass du sagst, okay, du interessierst dich für Architektur, da gibt es Daniel Liebeskind, der hat Ground Zero entwickelt und natürlich in Berlin auch unser jüdisches Museum, was jeder kennt, was wirklich auch ikonografisch ist. Ne? Und darüber halt dann den Stolz auch über das Wissen und über, ich sag mal so, die ja, das Kulturwissen darüber, über Architektur, dann den Wert eines Originals einfach ausmacht. Das ist einfach, da geht es jetzt, glaube ich, nicht um eine Kapitalanlage, wo ich sage, okay, kann ich jetzt die Wertsteigerung vergleichen, eine konventionelle Immobilie zu einer Designer-Immobilie. Sondern es geht eigentlich eher darum, wie man vielleicht, ja, einen Oldtimer kauft oder Kunst kauft.
Also ihr habt quasi das Analytische aus, ja, aus der Immobilienkiste rausgenommen und habt das Emotionale reingepackt und
Und auch das haben
die Kunden halt gesetzt, eben, genau, halt dieses ganz klassische haben wollen, ähnlich wie beim Oldtimer, den kauft man sich ja auch eigentlich nicht aus Vernunftsgründen.
Sondern und auch das ist dann ein gutes Investment. Das ist ja der Witz, also man sagt, ich kaufe es nicht als Investment, also die wenigsten kaufen Oldtimer erstmal, die erklären das vielleicht ihrer Frau, dass sie das als Investment kaufen, aber die meisten natürlich eigentlich aus dem haben wollen, aus dem Sammlerinstinkt, weil man sowas auch bewahren möchte. Und es stellt sich dann heraus, das ist halt ein sehr, sehr anspruchsvolles Produkt, was gute Oldtimer ja sind, dann eben auch ein sehr, sehr gutes Investment sind und oft überproportional besser performen als ja, konventionelle, langweiligere Dinge. Ja.
Cool. Sehr, sehr geil, sehr interessant. Sehr
seid ihr mehr national oder international in eurer Klientel?
National. National. Also das ist aber auch, muss man sagen, wir hatten immer mal internationale Projekte, haben die auch, was in der Schweiz, jetzt haben wir gerade was in Wien, in Österreich, wir haben irgendwas in Montenegro, wir haben mal Standortmarketing oder Wirtschaftsförderung für Namibia gemacht, Tourismusmarketing in Südafrika, also alles mal immer, ist, aber eigentlich hat es den Zweck, über den Tellerrand rauszuschauen, um neuen Input mitzubringen. Also das ist so ein bisschen, ne, think global, act local, weil natürlich Immobilie, nur noch schon mal damit, dass sie mit dem Boden verwurzelt ist, schon eine sehr, sehr regionale und nationale, du solltest die Märkte schon ein Stück weit kennen.
Ist Berlin für euch Hotspot, ganz klar?
Klar, aber man merkt also eigentlich die Big Five, ne? Also du sagst, gerade was in Frankfurt abgeht, ist der totale Wahnsinn. Seit Brexit. Berlin natürlich als der spannendste Ort in Europa, wo definitiv, man weiß, es gibt noch so viele Spielplätze. Man sagt, es gibt keine Wohnung mehr in Berlin. Durch Berlin, wenn du vorher in London warst oder in Paris und dann fährst man durch Berlin und dann siehst du mal,
wie viel Platz wir haben, oder?
Was es noch alles für Möglichkeiten gibt. Also daher ist es praktisch eine der spannendsten Städte auf jeden Fall in Europa und daher wird das, merkt man jetzt mit der Wirtschaft, ne, mit dem neuen Berliner Wirtschaftswunder, was gerade passiert und das befruchtet sich natürlich gegenseitig. Die Qualität des Lebensorts zieht Leute an, die gerne hier leben und arbeiten möchten, weil natürlich kreative Talents natürlich der Rohstoff für die Denkfabriken und Companies sind, kommen die hierher, damit kommen wieder neue Leute und ich glaube, das ist jetzt ein Spiel geworden, was
wir nicht merken mehr aufteilen. Das auch. Es ist wirklich, es ist unfassbar. Es war vor 10 Jahren, weil der Berliner Immobilienmarkt war wirklich tot und 6 Fuß tief begraben und nicht mehr zu reanimieren. Heute brennt der Markt total. Also die Flächen sind knapp, besonders große Flächen kriegst du so gut wie gar nicht mehr. Hat sich total gedreht. Ja. Hätte ich auch nicht gedacht.
Und das Ganze, obwohl wir keinen Flughafen haben. Ne? Also das.
Also wir haben sogar zwei kleine. Aber 2020
sind wir endlich nochmal. 21.
Ach, ja, 21. Ist schon wieder verschoben worden. Ja, okay, gut. Ich bin noch nicht mehr up to date. Ich
möchte auch nicht mehr.
Genau, ich höre nicht mehr hin.
Aber das muss man ja echt mal sagen. Also ich glaube, wenn man sich die Märkte anguckt, sicherlich wird es irgendwann mal irgendwo eine Delle geben in irgendeinem Marktsegment. Aber bei einer Stadt wie Berlin ist praktisch dieses Rad, was anfängt zu drehen. Ne? Also dass eben Wirtschaft, Unternehmensansiedlung, Lebensstandort sich permanent gegenseitig nach oben befruchten. Das ist, glaube ich, zumindest in einer Mittelfristperspektive nicht aufzuhalten.
Ja, also wir merken das in der Werbebranche auch. Also ich habe jetzt letzte Woche auch gesprochen mit dem neuen Nike-Marketing-Chef für irgendwie Europa irgendwie und die setzen ihre Zentrale jetzt auch nach Berlin. Die kommen jetzt aus London alle rüber und so. Zwei Monate hat er jetzt Wohnung bezahlt und dann mit der Zeit muss er seine Immobilie klar kriegen hier. Also so laufen da die Deals auf.
Wo ziehen die hin, Nike? Also mit Offices?
Erstmal so lokal vor Ort hier. Also ich weiß auch gar nicht genau, wie sie es dann beziehen. Es ging auch gleich los mit Projekten und so, aber genau so laufen diese Storys jetzt gerade ab. So, ne? Und weiß nicht, Mercedes hat ja auch jetzt seine Agentur jetzt hier, so, Anthony, und sitzt hier auch um die Ecke und ziehen auch entsprechend Kreative dann hinterher und so. Ne? Also es ist der Wahnsinn. Wir merken es halt auch, so eine Akquise von Leuten. Ich habe Leute aus Los Angeles, die sind dann mal im Sommer, zum Glück im Sommer, hier gewesen und nicht im Berliner Winter. Ja? Also kurz für alle da draußen, irgendwie, die nicht aus Berlin kommen, so wie ich jetzt in dem Fall. Ne? Also in Hamburg sagt man ja so, nach 3 Generationen bist du ein Hamburger. Ne? Und in Berlin heißt das, wenn du 3 Winter überlebt hast, dann bist du ein echter Berliner, bist eingebürgert. Ja, nee, aber cool. die kommen auch und sagen, irgendwie, wie sieht's denn aus? Ey, ich will hier mal ein halbes Jahr wohnen, irgendwie lass mal hier ein Projekt zusammen durchziehen. So. Und das ist der Wahnsinn. So, ne? Also das ist echt, echt interessant. Aber jetzt ganz kurz aus der technischen Lage noch. Ich bin ja so der Tech-Nerd hier am Tisch. Ne? Mhm. Hier so dieses Thema AR/VR, ne? Das ist ja gerade so ein totales Buzzding. Ich habe neulich erst einen Vortrag gehalten, der ADC hat mich gebeten, irgendwie so einen 15-Minute-Talk dazu zu machen. So die Top-Kreativen. Und ich meine, das kann ich gern machen, wenn ich wirklich erzählen kann, was ich denke. Und dann habe ich 15 Minuten mir genommen und denen erzählt, was ich daran alles total scheiße finde. So, ja, also wirklich total schlecht, weil das irgendwie nur Gimmicks sind, alles Überraschungseier-Gags und so ein Kram. Ne? Und ich finde aber, dass es für eine Branche wie die Immobilienbranche, in der es halt nur einfach um Räume nun mal geht, dass ein adäquates Tool halt ist. So. Und was ich jetzt einfach nur beobachte, ist, dass alle damit rumspielen und irgendwie, so aus meiner Perspektive, warte ich gerade so auf so eine App.
Nutzt du das cooles. Richtig? Ja, auf jeden Fall. Also du hast es natürlich, du gehst auf eine Baustelle und es sieht grausam aus, weil es ist November, es regnet. Du sagst, wo sollen hier die großen Visionen entstehen? Und da hilft es natürlich dort über Augmented Reality einfach mal mit dem Display, mit dem iPad sagen, alles klar, so steht das hier mal da. Da kannst du dir was vorstellen. Also alle Dinge, also wie bei jeder neuen Technologie ist es so, dass dir erstmal zum Selbstzweck, ne, um der neuen Technologie willen eingesetzt wird und dann kriegst du irgendwelche Oculus heißen die Brillen, glaube ich, auf und dann machst du durch die Immobilie eine Achterbahnfahrt, dass das danach kotzübel ist, du von Eindrücken geflasht bist, plus nicht weder was erklärt bekommen hast, noch dass das Gefühl des Habenwollens entstanden ist. Ne? Es ist einfach nur, du bist draußen, das boah, ein Wahnsinnseffekt, weißt aber danach weder, worum es ging, noch hat dich das emotional irgendwie am Herz erfasst.
Ne? Ich würde das auch wirklich auch noch ganz klar trennen. Ich finde AR finde ich sehr, sehr spannend, weil du bist noch in deiner Welt und das ist so eine Art Zusatzinformation. Ja. VR ist eindeutig, ich glaube, von der Technik noch nicht so weit. Welche Frau mit gut gemachten Haaren setzt sich das Ding auf? Also
du kannst ja auch an einem Screen machen, ne?
Ja,
also geht auch. Ist besser, also ich sage nicht um des Effektwillens. Also das Thema ist, wenn du was drüber erklären und erfahren kannst und eine Begehrlichkeit herstellen kannst, aber es ist halt oft besser, sowas geführt zu haben. Ja, dass du sagst, okay, du hast die richtigen Einstellungen. Ich meine, du kommst vom Film und du sagst, wenn jetzt jeder mit der Kamera rumrennen könnte, wie ein Doofer durch ein Gebäude, was soll da für ein geiler Eindruck rauskommen? Ist unmöglich. Ne? Also daher geführte Kamerasequenzen, gute Einstellungen, am besten verkaufen immer noch Stills. Bei Architektur. Wenn geile Architektur, Fotografie ist am beeindruckendsten und genauso ist es natürlich mit einer Animation. Das heißt also, um die Frage zu beantworten, total wichtig, also auch im AR-Bereich, so dass du wirklich damit was darstellen kannst, was du sonst nicht begreifst. Und aber eben sinnvoll eingesetzt, wo es auch wirklich einen Nutzen bringt und nicht um des Effektes willen.
Ich glaube, das ist das Kernthema, um das sich die ganze Diskussion hier gerade dreht, bei uns zumindest, wo ist der Nutzen, ist die große Frage dazu, ne? Weil es gibt halt, weiß nicht, du wirst halt nie die Erfahrung haben, die du in einem Porsche halt hast, in so einem Helm-Setup, wirst du nie haben, wirst das Fahrgefühl nicht haben.
Auch nicht ein Ventilator, genau. das wird definitiv alles nicht haben.
Aber ich habe andere Beispiele irgendwie gefunden, so aus tiefsten Nerd-Bereich, wo es dann so um funktionale Sachen ging. Also da hat einer quasi, der hat sich so für Mondlandung interessiert. Ja. Und der hat diese ganze Mondlandung, Apollo 11, hat er nachgestellt, quasi, also lädst diese App, dann erscheint vor dir im Wohnzimmer dieser Mond, du kannst rumlaufen und du siehst quasi, wie diese Kapsel sich abspaltet, auf den Mond fliegt und währenddessen läuft der Live-Radioverkehr von damals.
Ach geil.
So, und das ist eine ganz andere Nummer.
Das ist ein Erlebnis.
So, das ist Das ist so.
Es geht halt um Dinge, die du halt sonst, so.
Nicht, erfahren
du halt sonst nicht erfahren kannst. Ja, dafür passt
das. Genau, wo das Foto brilliert mit Qualität oder der Film, sage ich jetzt mal auch, brilliert mit Qualität und Emotion, ja, schlägt das Ganze halt auf eine Seite, die funktionale Zusammenhänge einfach super erklärt. Und ich bin total gespannt, also aus meiner Perspektive bin ich total gespannt drauf, was so in den nächsten ein, zwei Jahren dort einfach schlägt. Wenn einer auch das mal so aufgreift und sagt, scheiß drauf, das wird einfach nicht gut aussehen, aber lass uns Dinge damit erklären, die wir sonst nicht erklären konnten. So, ja, also das
der Witz dabei ist, was du sagst, also auch nochmal, was man merkt, zur Zeit, wenn man hier ins Regal guckt, wie viele Bücher hier stehen, ne? Also, das ist so bei jeder Trend, das ist immer das, was wir aus jetzt irgendwie 15 Jahren Trendforschung gelernt haben. Jeder Trend bringt einen Gegentrend. Und auf der einen Seite der Trend, alles immer virtueller zu haben, ist auf einmal auch bei Projektentwicklung, wo du etwas kaufst, oft was es ja so noch nicht gibt, etwas zu haben, was eine Haptik hat, was du festhalten kannst.
Absolut.
Was auch dumpf klingt, wenn es auf den Tisch fällt. Und du sagst, okay, alles klar, wenn die so ein Buch in so einer Qualität machen, nehme ich denen auch ab, dass die ihr Haus in der Qualität bauen.
Die Qualität der Exposés ist exponentiell besser geworden gegenüber noch vor 5, 6 Jahren, da war das mal eine totale Ausnahme war, dass jemand mal ein Buch gemacht hat oder so.
Also ja, vor 10 Jahren haben wir gesagt, da hatten wir einen Kreativen, der hat vorher an der Website von BMW mitgearbeitet und da hatten, das ist ein bisschen länger sogar her, das war so 2, 3, glaube ich. Und da haben die gesagt, in 10 Jahren wird es bei BMW nicht nur keine Autohäuser mehr geben, also es kann nicht nur keine Prospekte mehr geben, es wird auch keine Autohäuser mehr geben. Wozu? Ne? Und was man jetzt gerade merkt, gerade von der Autoindustrie, noch nie hat man so viele haptische Mailings von Automarken bekommen, wo was ist, was du anfassen kannst, was toll gelackt ist, die geben wahnsinnig Kohle für ihre Showrooms aus, wo du Dinge anfassen kannst, wo du ein Geräusch hören kannst, wie die Tür zufällt. Und das ist eben dieses Thema, du brauchst, also nicht, es gibt glaube ich kein Entweder-Oder, sondern es sind sowohl als auch.
Ja. Sehr gut. Ja.
Cool. Ein bisschen was über dich würden wir gerne noch erfahren.
Mich?
Ja, über dich. Also wir wollen so unseren Interviewpartnern einfach immer mal so ein paar Fragen stellen. Nicht immer die gleichen, aber doch sehr ähnlich.
Verheiratet, 3 Kinder. Seit 20 Jahren mit derselben Frau zusammen, wohnen in Berlin-Mitte und auf dem Dorf.
Hast du ein Haus außerhalb quasi auch?
Nein, ich habe wie gesagt wirklich 3 Kinder und wohnen unheimlich gerne. Glückwunsch. Wohnen unheimlich gerne in Mitte. Und als meine Frau dann eben mit den Zwillingen schwanger war, hat die gesagt, du ganz ehrlich, hier das ganze Mitte, hauptsache das kannst du vergessen, wir ziehen irgendwo nach Zehldorf oder Pankow. Und also Albtraum, da habe ich ein Haus gefunden, wirklich in Mitte mit einem schönen Grundstück. Aber nichtsdestotrotz merkst du, wenn die Kinder ein bisschen größer sind, dass du wenigstens am Wochenende musst du raus. Und da kam, das ist auch eines meiner Lieblingsprojekte, rief mich ein Freund an, genau in dieser Zeit, der war in Hamburg bei der Hansa Nordbank. Amir und meinte, Lutz, ich bin hier gerade bei der Hase Nordbank, wir können ein Dorf kaufen, es geht morgen die Zwangsversteigerung. Ich sage, wie ein Dorf? Ganzes sagte, ja, ein komplettes Dorf. Also mit einem eigenen Ortseingangsschild und einem eigenen Ortsausgangsschild. Es war komplett entvölkert, ein Mühlendorf an der Havel. Da lebte irgendwie noch ein altes Pärchen, Uschi und Walter. Und ein paar Schrebergartentypen waren irgendwie dort. Und da kamen wir dahin und haben gesagt, boah, echt so einen Ort zum Leben erwecken. Also der Freund von mir, Amir Rotkegel, ist Projektentwickler und er sagt, komm, so einem Ort, der wirklich tot ist, ne, Leben einzuhauchen, ganz behutsam, überhaupt nicht mit der Vermarktungsbrille, überhaupt nicht mit der klassischen Projektentwicklerfirma, sondern ganz, ganz langsam. Und das ist praktisch ein zweiter Lebensort von mir und der Family. Wochenende sind wir.
Wochenende fahrt ihr dahin?
Wochenende Steinhafe Mühle und in der Woche.
Wie weit ist Berlin das weg Mitte. Hier von Berlin? Wie lange fährst du?
Ja, von Stunde 10 ungefähr.
Stunde 10. Ne? Bisschen
reichliche Stunde.
Perfekt. Auch ja, direkt super. Am Wasser?
Ja, oder? Also ist an der Havel. Ne? Ja,
ist an der
dann gehen natürlich die Mecklenburgischen Seen los.
Ja.
Und das ist ein Traum. Also das ist für
ist
die.
Dann das ist der komplette Gegenentwurf zu, ja, ja.
Das
zu
ist Berlin jetzt Mitte. So Family in France. Das sind so 12 Häuser, haben wir praktisch so im Freundeskreis, Familie und Freundeskreis verkauft. Und das ist wirklich so wirklich Bullobby. Also es ist fast kitschig.
Cool. Kitschig schön. Cool, ja? cool. Weil das ist eigentlich auch eine Frage, die wir dir stellen wollten. Ja. Wie sieht deine Traumimmobilie aus? Oder hast du sie vielleicht schon? Und Mission accomplished, oder? Gefunden. Ja. Also da checkt. Das ist abgehakt.
Ja. Ein ganzes Dorf schon. Ist schon eine gute Nummer.
Um das zu relativieren. Das ist eine Mühle mit den Arbeiterhäusern dazu. Ne? Die ist bloß ein eigenes
Dorf. Ja, aber Ortseingang und Ortsausgang. Ich habe das wirklich schon wahrgenommen. Und ich weiß nicht, wie viele Interviewpartner wir haben.
Aber das, das ist interessant, weil in meiner Branche irgendwie ist das auch ein häufiger Lebensentwurf, ja, dass man irgendwie hier in Mitte wohnt und am Wochenende dann sich eine Immobilie draußen kauft. Ja, also das ist ein
wird eben auch so. Also wie Thema. Alle Großstädten, wenn es immer ist ja auch so ein Thema. Wenn du merkst jetzt schon, dass Leute wieder zumindest temporär, weil sie es leisten kann oder ganz rausziehen, weil es natürlich einfach dichter wird, ne? Es liegt in der Natur der Dinge. So.
Absolut. Es hat sich, also das Berlin, was wir heute kennen, mit dem Berlin, was wir vor 10 Jahren kannten, das hat nichts mehr damit zu tun. Und
wird in 10 Jahren wieder so sein.
Und es wird in 10 Jahren wieder so sein, es wird noch enger werden. Ja, definitiv. Ich war vielleicht nochmal an die persönlichen Dinge kommen. Eine Frage habe ich vergessen und die möchte ich wirklich gern stellen, weil ich die ganz wichtig finde. Wo siehst du es? Vielleicht nicht in 10 Jahren, aber vielleicht in 3, 4, 5 Jahren. Wird sich unsere Branche, gibt es einen großen Umschwang? Bleibt das so? Kriegen wir nur neue Technik, nur neue Gimmicks, um das ein bisschen, was ist das nächste große Ding in Sachen Immobilien? Ja.
Sehr, sehr gute Frage und ich die wüsste, ne?
Ja,
Gott, wir werden alle reich.
Was man merkt, ist halt, oder was eigentlich ein Faszinosum ist, wenn du sagst, okay, gute Architektur oder gute Immobilie ist zwangsläufig zurzeit so, dass sie wirklich nur für einen Bruchteil von Menschen finanzierbar sind. Egal, ob im Office-Bereich oder im Wohnbereich, beim Neubau. Und das und dann guckst du dir an, Mensch, das ging doch schon mal anders. Das waren dann aber Plattenbaugebiete. Die sahen halt einfach scheiße aus und waren eben nicht an den Bedürfnissen der Menschen orientiert. Können wir mit Technologie nicht was schaffen, das Bauen günstiger macht und trotzdem gut gestaltet, dass die Dinge zusammenkommen? Ist immer so diese BIM, ne? Also Building Intelligent Modeling heißt, glaube
genau,
ich. Ne?
Genau. Ganz großes Ding bei den Architekten.
Ding. Und ich glaube, dass da ein Weg ist, dass wir es schaffen müssen, wirklich intelligenter, günstiger zu bauen und damit praktisch eine höhere Gestaltungs- und Aufenthaltsqualität zu bringen für alle, sage ich einfach mal.
Also wir hatten ja schon mal den Versuch in Berlin in den 30er Jahren, das ist ja mit der Bauhauskultur, war das halt durchaus ein Aspekt. Wenn man das aus heutiger Sicht sieht, war das nicht alles cool, was die gemacht haben, aber war natürlich ein Quantensprung zu dem, wie man das halt vorher halt gewohnt war. Ich glaube auch, dass da was passieren muss, weil es reicht einfach nicht, die Stadt wächst.
Und was du natürlich merkst, da gepaart mit neuen, viel differenzierteren Nutzungskonzepten. Also wenn du dir heute sagst, okay, wenn wir mit Developern da sitzen und sagen, ja, wir wollen bauen Wohnungen und wir denken Familien oder wir denken in der Best Age, wir leben in im demografischen Wandel. Was dafür ein elendiger Murks auf den Markt kommt. Weil ich und das, ja, wir machen jetzt betreutes Wohnen. Ja, für wen denn? Ja, für Rentner, für Senioren. Okay, alles klar. Für welche denn? Für DJs? Für Hochleistungssportler? Für Finanzbeamte? Für wen denn? Und dass man dort eigentlich in kreativeren Lösungen denkt. Also wenn es gibt eine Befragung bei Senioren, durchweg die Traumlebensform von Senioren ist die Senioren-WG. So, was gibt's denn da? Ne? Also es ist natürlich schwer zu konfigurieren, solche Geschichten.
Klar,
aber ist eine Herausforderung. Genauso bei jungen Menschen. Ja, wir machen Studentenapartments. Okay, was unterscheidet denn einen Student von einem Freelancer? Warum denken wir denn nicht überhaupt mal? Also das ist sehr, dieses Schubladendenken sich auflöst und individuellere Formen kommen. Also,
ja, das ist natürlich für den Projektentwickler auch schwer, nicht? Weil der muss das ja alles kalkulieren.
Der Bank erklären.
Das ist dann halt dann so mein Part.
So viel Eigenkapital unterwegs, den muss man es der Bank doch nicht erklären. Muss man ein paar Investoren erklären. Und
dann braucht man die natürlich auch. Allerdings sind die meistens sehr viel teurer als die Bank. Ja.
Aber um die Frage zu beantworten, also das Thema ist, ich glaube, die Zukunft liegt wirklich in außergewöhnlicheren, wirklich der Situation angepassten Nutzungskonzepten. Und da ist das Thema Sharing, ne, natürlich, dass du Gemeinschaftsflächen hast, wenn wir uns auf der Torstraße im Projekt, so Brian Koto, Co-Living Torstraße, Co-Living, wo du sagst, wenn du heute als, ich sag mal, Generation Freelancer nach Berlin kommst, weil du gerne in Berlin leben willst, wozu brauchst du ein eigenes großes Bad? Wozu brauchst du eine eigene große Küche? Dann sagt man, okay, groß geht nicht, also quetschen wir das runter irgendwie auf 50, 40 Quadratmeter. Dann lass doch die Küche lieber praktisch ganz weg und mach da irgendwie was rein, dass du dir einen Kaffee warm machen kannst. Mach aber eine coole Küche für alle, weil Zusammenkochen und Essen macht eh mehr Spaß. Also das Konzept der WG einfach mal in anderen Dimensionen zu denken. Ne? Und sagst, okay, ich habe dann vielleicht nur eine Mini-Dusche und habe unten aber ein Spa, was ich mir teilen kann.
ne? Weil ich lieber mit anderen dusche als alleine.
Ja. Das Vegas. Okay. Aber das ist wirklich das ist wirklich sehr interessant, weil ich beschäftige mich auch sehr viel damit und dieses Sharing-Konzept, ja, das greift
das
wirklich überall.
Das wird eine große Rolle
spielen. Ich habe es noch nie im Bereich Immobilien so in der Form gedacht, muss ich sagen. Also ich verstehe das Sharing.
Ne?
Ja, aber ich verstehe das Sharing-Konzept, dass man sagt, man hat sowas wie ein Airbnb, man ist irgendwie 20 Tage da, 10 Tage geht man surfen, 10 Tage vermiete ich das Ding. Ist ein verständliches Format, aber ich habe es noch nie in der Form gedacht, dass man es architektonisch gleich so anlegt, dass man sagt, okay, ich habe meinen Space, der gehört auch mir, das ist nur ich. Aber sowas, was ich dazu quasi benutze, irgendwie das wird dann mit anderen geshared und hat meinetwegen auch einen höheren Value oder so. Ja. Oder? Ich habe da neulich einen super interessanten Artikel drüber gelesen, über jemanden, der quasi so eine Lebenswelt entworfen hat, einfach 2030, den wirst du bestimmt auch gelesen haben, der einfach geschrieben irgendwie, es ist 2030, ich besitze gar nichts, ich habe alles nur geteilt, aber ich bin super glücklich. Okay. Und hat einfach seinen Alltag aufgeschrieben und das ist sau interessant gewesen, weil das so on the edge war. Es war so, ist der Typ jetzt wirklich glücklich oder ist das eigentlich ein armer Schlucker, weil er eigentlich wirklich nichts besitzt? Und da ging es auch sowas wie, ich habe diese Bratpfanne nicht, die brauche ich eh nur einmal im Jahr, aber ich habe eine App, die kommt jetzt in einer Stunde dann und dann mache ich das Essen mit einem. Wir packen es in die Linkliste rein.
Ja, cool.
Genau. Ja. Aber sau interessant. So, du bist in zwei Branchen, die hier sind, die sehr stressig sind. Immobilienbranche, habe ich so extern halt einfach erlebt. Werbebranche, die ich an eigenen Leib auch erlebe, Jahresende jetzt gerade, also der alle, Wahnsinn läuft.
Alle drehen durch.
Definitiv, ja.
Genau. Was tust du, um neben Feiern wieder runterzukommen?
Ja?
Das ist
wieso
total
feiern?
Lustig.
Ich war ja auf deiner Party.
Genau. Vielleicht soll ich das erzählen. Unser Christian hat dich auf dieser Party kennengelernt und meinte, kam dann zurück von dieser Party, meinte nur, du, ich habe vielleicht einen super interessanten Typen, mit dem machen wir mal ein Interview. Ich habe ihn gerade auf einer Party kennengelernt, irgendwie kam mit Cowboyhut und Cowboystiefeln. So, an. So, ja, da dachte ich, alles klar.
Das ging ja noch, aber der Seidenpyjama, der rote, wo, und jeder hat gefragt, hat er was drunter oder nicht?
Ja,
war sehr cool.
Coole
Party. Weil das nicht kennt.
Also kurz Spaß gemacht.
Kurz für die Hörer. Ne? Also Lutz Grimm sitzt gerade vor mir mit einem Hoodie und einer Jeans. Also das ist okay.
Ja, und hat was drunter unter der Jeans.
Auch gut zu wissen. Auch gut zu wissen. Nee, das ist für uns alle halt interessant, so Work-Life-Integration, Wie gestaltest du das, dass du aus dem Trott, den man jeden Tag
Wahnsinn.
Genau, doch wieder rauskommt.
Ne? Der eins habe ich schon erzählt, Dorf. Ne?
Ja.
Brauchst Dorf, Natur, aufs Wasser, in Wald, puff, ne? Ist praktisch so, gab es so einen schönen Artikel jetzt irgendwo, ich glaube im Spiegel, der vom Biotop zum Psychotop, der Wald.
Okay. Okay.
Also muss ich lesen. Das brauchst du, glaube ich, auch. Ja. Also wenn alles immer schneller geht, brauchst du halt irgendwas. Und ich meine, vor, weiß ich so, 6-7 Jahren war das Thema Burnout mal in allen Medien und es war eigentlich so schon en vogue, einen Burnout zu haben. Und da habe ich dann gesagt, ja, da habe ich jetzt auch mal einen. Und zumindest Anflüge ist ja ein weit dehnbarer Begriff. Und habe wirklich das erste Mal körperliche Reaktionen auf Stress gemerkt. Ne? Also so ein kleines Knacken im Ohr, tun mal kurz aus. Und habe mich wirklich echt auch dann leer gefühlt. Und war ich dann ganz schnell, meine damalige Assistentin gesagt, google doch, ich glaube, ich habe einen Burnout. Google doch bitte mal Burnout, was man da machen kann. Und da fand die Burnout-Therapie in 7 Tagen. Und ich habe so, boah, super. Habe ich meinen Kalender geguckt, habe es dann die 7 nicht, aber 6 Tage kriege ich hin.
Burnout-Therapie als Stress.
In 6 Tagen. Ich sag, was in 7 Tagen geht, geht auch in 6 Tagen. Und in den 6 Tagen habe ich tatsächlich Dinge beigebracht bekommen, so Achtsamkeit, Meditation, ein bisschen Yoga. Und wenn ich es schaffe, regelmäßig morgens 10 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten, bisschen Yoga, bisschen Meditation, komme ich perfekt durchs Leben. Wenn man es schafft, sich
machst
ab und zu mal. Wenn ich es nicht schaffe, das regelmäßig zu tun, dann merke ich, dass Stress zum Problem wird.
Und irgendwann tut es wieder so weh.
Und knackst wieder am Ohr.
Irgendwann knackst wieder und denkst du, okay.
Du musst dich mal vor den Buddha setzen kurz.
Also mir ging es ähnlich. Ich meditiere jetzt seit knapp 4 Wochen, wirklich jeden Morgen. Und meine Frau hat es mir schon, die wird das dann hören und wird dann sagen, ich habe es ja gesagt, hat es mir schon vor einem halben Jahr halt empfohlen. Also wir haben auch eine extrem stressige Phase gerade hinter uns. Und es ist unfassbar, wie gut das hilft.
Absolut.
Wie du runterkommst, wie du anfängst, wirklich mal nach innen zu schauen. Ja. Und du machst das auch, finde ich klasse. Hätte ich jetzt gar nicht.
Weiter so. Weiter so.
Ja, definitiv dranbleiben. Ja. Und unseren Hörern, wir können euch das auch empfehlen. Das ein oder andere Buch packen wir vielleicht auch auf die Linkliste, was wir dazu gelesen haben. Machst du irgendwas mit Sport? Also bist du sportlich aktiv?
Eigentlich laufen. Also gut, im Sommer natürlich auf dem Wasser, klar. Ne? Wakeboarden, im Winter Skifahren.
Ich habe auf deiner Facebook-Seite irgendwas mal mit Surfen gesehen.
Auch mal. Aber Surfen bin ich nicht wirklich gut.
Ja, aber bin was ich auch nicht, weil ich liebe es.
Ja. Aber was man hier halt machen kann, ne? Also so auf den Brandenburgischen und Mecklenburgischen Seen, mit dem Bötchen ein bisschen rausfahren, ein bisschen Wasserski oder mit dem Wakeboard hinten dran. Skifahren, das einzige große Manko von Berlin, dass man immer einen Flieger braucht, immer einen Schnee sieht. Also immer richtig befahrbaren Schnee sieht.
Oder mehrere Stunden
eigentlich auch Sturm, laufen. Ja. Das ist auch so ein Thema, habe ich auch damals von meinem Achtsamkeitscoach gelernt. Der hat mich angeschaut und gesagt, ich war schon regelmäßig laufen, kommt zurzeit auch zu kurz. Und hat er gesagt, Lutz, komm her, du läufst ja nicht, du rennst. Ne? Und ich sage, ja klar, aber da kann ich meinen Stress perfekt abbauen und dann kriege ich die ganze Rübe frei. Und sagt er, nee, du führst deinen psychischen Stress, fügst du noch körperlichen Stress hinzu.
Noch mit dazu, absolut, ja.
Versuch doch einfach mal beim Laufen deine Fußsohlen zu spüren. Lenk mal deine Aufmerksamkeit auf deine Fußsohlen. Du läufst ganz anders und auf einmal wird praktisch Laufen auch quasi in Anführungsstrichen zur Meditation und du schaffst es wirklich, so deinen Stress und deine Gedanken eigentlich über deine Füße abfließen zu lassen. Also wenn du fragst Sport, ja, Laufen, aber eben vernünftig laufen. Und auch das, wenigstens ein, zweimal die Woche sollte man es schaffen, schaffe ich zurzeit nicht. Ich hoffe ab Januar wieder.
Dass ja, das nehmen wir uns dann neue, alle vor.
Dieses Jahr aber wirklich.
Ja, dieses Jahr machen wir's.
Wenn man mit ein bisschen Glück hält, bis zur 4. Januarwoche.
Okay, aber das ist dann schon echt lang. Ja.
Ja. Ja.
Gibt es sonst irgendwie, liest du viel? Also gibt es Bücher, die du gerade zum Thema vielleicht... Architektur, Immobilien, ich sag mal so, die Immobilienbücher sind eher meist ein bisschen trocken, aber mit dem Thema Architektur gibt es viel. Vielleicht auch viel in Richtung Marketing?
Also viel digital. Also ich muss zu meiner Schande gestehen, lesen, ich habe 3 Kinder,
ja,
kommt
klar.
Echt zu kurz, aber du bist natürlich auf den wichtigen Blogs unterwegs. Was geht halt eigentlich, was gibt es für herausragende Projektentwicklungen, welche sind die tollen Architekturprojekte gerade?
Ja, genau.
Da bist und du sonst dann immer bin ich treuer Spiegelleser, das ist so.
Okay, das ist immer ein Schwung. Sehr gut. Ja. Gibt's, das ist vielleicht auch heute die letzte Frage bei unserem ersten und wirklich echt spannenden Interview. Gibt es ein Lieblingsbauwerk oder auch einen Architekten, wo du sagst, okay, boah, das ist es? Ja.
Das ist natürlich eine gute Frage. Also ganz spontan, wenn ich so mal ohne nachzudenken überlege, wir hier schräg gegenüber ist natürlich Lieblingsprojekt, für das wir gerade arbeiten, das Tacheles-Areal. Dort ist Herzog Dümmerer als Architekt, ist einer der Lieblingsarchitekten. Liebeskind ist natürlich ein Lieblingsarchitekt. Und wenn man sich als erstes fragt, was mir einfällt, dann ist es hier Troy Baker in New York, 56 Leonard Street. Das ist Herzog und Dümmerer Gebäude, was so ein so gestapeltes Hochhaus.
Genau.
Das finde ich schon großartig.
Cooles Teil.
Aber ich finde auch die Elbphilharmonie großartig. Aber es ändert sich permanent. Also ich entdecke irgendwas Neues und es ist ein neues Lieblingsprojekt.
Cool.
Ja.
Okay, das war's dann. Unser erster Podcast. Lutz, tausend Dank.
War ja, ein
super
Dank,
cooles Gespräch. Dank. Hat echt großen Spaß gemacht.
Ja,
und ich hoffe, das Ding schlägt so ein, dass wir das irgendwann wiederholen.
Check okay,
alles klar. Bis dann. Ciao.
Danke, ne? Spaß gemacht. Danke.
Ciao.